Ein herzliches Willkommen zum Podcast Gehaltvolle Gespräche. Mein Name ist Thomas Meyer. Ich bin Organisationsentwickler und Mitgestalter bei CoX. In diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Gehalt, Geld und Entlohnung. Wir sprechen mit Personen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Dabei beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Vergütung und zeigen damit auf, warum es sich lohnt, über Entlohnung zu sprechen. Die Aufnahme dieses Podcasts ist im Rahmen eines Live-Events entstanden. Wenn du diesen Podcast hörst und dich in Zukunft mit anderen Menschen über die Themen Gehalt und Entlohnung austauschen möchtest, folge uns auf LinkedIn und sei bei einer der nächsten Folgen mit dabei. Den Link zu unserer Seite findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Lauschen des Gesprächs. Genau. Herzlich willkommen zu Gehaltvolle Gespräche. Heute sprechen Nadine und ich mit Sarah Maximilian von Yellow Business Consulting. Sarah ist schon lange in der Welt der Organisationsberatung unterwegs, kennt sich gut mit Vergütungssystemen aus und insgesamt hat sie schon viele Erfahrungen im Comp- und Ben-Bereich gesammelt. Und zudem hat sie auch einige internationale Erfahrungen sammeln können. Und das zeigt sich unter anderem dadurch, dass sie heute live aus Schweden zugeschaltet ist, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hat. Von daher, liebe Sarah, herzlich willkommen an dich. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger und kennen uns auch schon ein bisschen besser. Aber was müssen vielleicht Personen über dich wissen, die dich noch nicht so gut kennen?
Ja, hallo erstmal in die Runde. Schön, dass ich heute hier sein darf. Du hast ja schon gesagt, ich bin hier gerade zugeschaltet aus Südschweden. Da gibt es viele Sachen, die man vielleicht nicht über mich weiß oder wissen sollte. Vielleicht eine Sache, dass ich grundsätzlich früher Nomadin war. Also ich bin unglaublich viel umgezogen, sowohl innerhalb Deutschlands, komme ursprünglich aus Berlin, habe dann lange in Norddeutschland gelebt, Hamburg, zum Schluss in Deutschland zumindest, in Frankfurt am Main. Und bin dann in den Norden gezogen, das heißt Südschweden ist eigentlich auch nur ein Katzensprung. Ne? Ich bin schneller sozusagen von hier in Hamburg als damals von Frankfurt aus. Ja, ich bin 38, bin Mutter von zwei Kindern, verheiratet und arbeite hier vor allem mit dem Thema Vergütung, aber im weitesten Sinne und vor allem auch sehr gerne mit euch immer wieder im Austausch und freue mich auch, dass wir heute über Geld sprechen. Das ist nämlich das, wofür die Leute mich meistens kennen, weil ich oft über Geld spreche, sowohl beruflich als auch privat. Also, aber da kommen wir bestimmt ein bisschen später dazu.
Ja, Sarah, du sagst ja über dich selbst, zumindest zu uns immer wieder, du bist ein Zahlenmensch. Woran machst du das fest und woran erkennen das eigentlich andere?
Ja, ich habe letztes Jahr versucht, meine Wohnung oder mein Haus zu renovieren. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Ich konnte mir das einfach alles nicht vorstellen. Und deswegen, die Kalkulation der Kosten ging auf jeden Fall schneller als die Auswahl der Wandfarbe. Ich sag oft, ich bin Zahlenmensch, weil in den Zahlen irgendwie so eine gewisse Logik drin ist und ich habe schon so ein eher analytisches Verständnis dafür. Da drin sind ja oft auch Muster. Und wenn ich mit Kunden oder damals mit Kollegen gesprochen habe, dann ist das immer so dieses, gib mir bitte eine Excel-Liste, zeig mir schon mal die Datenlage, dann sehe ich da schon viel Wahrheit drin. Ja, da müssen wir gar nicht so viel vorab besprechen und dann gehen wir mal in die Tiefe des Gesprächs und suchen mal nach den Gründen, warum die Zahlen zum Beispiel so schief sind. Also sowas kann ich oftmals ganz gut ablesen. Aber das ist natürlich auch nicht einfach nur so ein Talent oder so. Das ist natürlich sehr viel Erfahrung und mittlerweile Intuition. Und Intuition geht ja natürlich einher mit, hat man oft gesehen, hat man irgendwie wiederkehrende Muster und so weiter. Also von daher Zahlenmensch. Aber ich entwickle mich, ja, also vor allem auch in den letzten Jahren weg auch von der Idee, dass man den Zahlen komplett vertraut oder vertrauen muss oder die Zahl als, ich sag mal, einziges Argument verwendet, sondern überlegt, hilft uns das eigentlich, ne? Oder was würde jetzt helfen?
Cool, ja. Und du hast jetzt schon gesagt, du arbeitest viel mit Zahlen und du beschäftigst dich gerne mit Zahlen und dementsprechend ja auch gerne mit Geld, wie du auch schon gesagt hast. Jetzt ist es ja nicht unbedingt, wenn man jetzt von der Uni kommt oder so, ein populäres Thema, sich mit Vergütungssystemen zu beschäftigen. So, da kommt man ja auch nicht so zufällig hin, würde ich mal behaupten. Wie bist du dazu gekommen und ja, welche Entscheidungen haben dich dahin geführt?
Ja, also es gab jetzt vielleicht gar nicht so einen Moment. Also grundsätzlich habe ich schon, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe schon mit Geld gespielt, als ich noch gerade eingeschult wurde. Ne? Bei mir in der Familie sind alle selbstständig, das heißt, wurden immer die Tageseinnahmen mit nach Hause gebracht. Hatte ich so einen Beutel von Kleingeld und durfte die dann so einrollen in diese 50 Pfennig rollen und so weiter. Oder Scheine nach Farben sortieren. Ne? Das war irgendwie, bei uns gab es immer einen Schreibtisch, da lag immer Geld oder irgendwelche Rechnungen, Quittungen und so. Und immer einen Taschenrechner, ne? Ganz wichtig. Und ja, das Thema Geld war auch in meiner Familie überhaupt gar kein Tabu. Also ganz im Gegenteil. Eigentlich jeden Tag. Heute Umsätze so, Auftragslage so, wieder ein Kunde bestellt für X. Und deswegen war es bei uns relativ normal, darüber zu sprechen. Und natürlich, wenn man jung ist, denkt man, allen anderen geht es auch so. Und wenn ich dann mit allen anderen über Geld gesprochen habe, dann war immer, das ist aber unverschämt, ne? So eine Frage. Also ich habe schon als Schülerin grundsätzlich bei so Ausflügen gefragt, ja, und was verdient man dann? Ne? So. Ja. Für mich war auch das Thema Einnahmen, wie jetzt in einem Geschäft und Lohn das Gleiche, weil meine Eltern keine Lohnempfänger waren in dem Sinne. Das habe ich da erst später kennengelernt, ne, wie es dann auch sozusagen gar nicht mehr tagesaktuell ein Update gibt, sondern monatsweise irgendwie so eine Überweisung. Ja, und ich bin dann Anfang meiner Studienzeit in Amerika häufiger gewesen und da auch an der Uni und habe viele Bekannte, die damals Abschlüsse gemacht haben, die haben alle über Geld gesprochen. Die waren so, ah, ich finde, da fange ich einen Job an und da kriege ich $50,000 und ich kriege aber nur 40 und so weiter. Und auch dieser Austausch, das war auch so ein bisschen die Idee, meine Qualifikation ist mehr wert oder ich habe einen besseren Arbeitgeber, der einfach mehr bezahlt. Bin dann nach Deutschland zurückgekommen und habe gedacht, wie sehen wir das eigentlich aus der Studentensicht? Und habe dann meine Abschlussarbeit damals geschrieben zum Thema auch ein bisschen kulturelle Unterschiede. Da habe ich ein amerikanisches Unternehmen befragt, die einen Sitz in einer Niederlassung in München hatten. Wenn der amerikanische Konzern jetzt eine Vergütungsstruktur in Deutschland vorgibt, ist das genauso motivierend für die Deutschen, wie es vielleicht für die Amerikaner ist. Ne? Und da schon meine ersten Erfahrungen gemacht und dann ist man relativ schnell schon im Bereich Vergütung als Beruf schon drin. Ne? Ich bin eigentlich schon von ersten Tag an hat sich das eigentlich schon so rauskristallisiert und natürlich die Arbeit mit den Zahlen hat sehr viel Spaß gemacht. Was sich dahinter alles verbirgt, das habe ich erst viel später durch die ganzen Erfahrungen mit den Unternehmen gesammelt.
Ja, ich bin jetzt total neugierig, weil die Geschichte kannte ich noch gar nicht, auch mit deiner Abschlussarbeit. Was war denn deine Erkenntnis damals? Also was war das Ergebnis deiner Arbeit mit dem Vergleich von dem Vergütungssystem? Wie sehr motiviert ist Deutsche im Vergleich vielleicht auch zu den US-Amerikanern?
Ja, wie das so ist, ne? Man hat ja sehr wenig Zeit für so eine Arbeit und die wissenschaftliche Herangehensweise ist natürlich auch immer sehr eng. Ne? Heute würde ich das sicherlich anders sehen. Damals war die Idee, es sind gar nicht die länderspezifischen kulturellen Unterschiede, also sprich amerikanisch-deutsch, die da einen Unterschied machen, sondern eher so klassische Funktionsprofile. Also ein Vertriebler in Deutschland tickt genauso wie ein Vertriebler in Amerika. ITler tickt genauso, da haben wir eher sozusagen Subkulturen in Organisationen. Das liegt aber auch natürlich, wie ich dann später in der Erfahrung in den verschiedenen Organisationen gesammelt habe, natürlich auch an der Sozialisierung und auch an den bestehenden Boni-Programmen, beziehungsweise was ist eigentlich heute einem Techniker, einem Developer oder wie auch immer wichtig. Das sind natürlich noch mehr Kompetenzen, noch mehr Ausprobieren, noch mehr Weiterbildung, Trainings, Zertifikate. Also sowas waren die Highlights. Was ich heute, wenn ich heute drüber nachdenke, ist ja auch schon echt einige Jahre her, dass damals auch schon alle gesagt haben, Geld ist ein Hygienefaktor und es ist nichts, was die Motivation wirklich anreizt. Ne? Und diese ganzen zusätzlichen kleinen Benefits und Nettigkeiten wie so ein Obstkorb oder sowas, das wird so als das wird fast vorausgesetzt. Damit holt man niemanden mehr um die Ecke. Und dass dann trotzdem dieser alte Glaube, dass wir mit einem Vergütungssystem Menschen motivieren, was ja oft auch immer noch in den ganzen Broschüren und Statements und was nicht alles steht, dass das immer noch so stark formuliert wird, das finde ich eigentlich immer, also überraschend. Ne? So.
Sehr überraschend, ja, stimmt. Und jetzt, du sagst, die Motivation siehst du nicht so richtig im Gehalt der Menschen. Was fasziniert dich denn trotzdem an dem Thema Vergütung in Organisationen dann abseits dessen? Oder würdest du den Begriff vielleicht allgemein auch einfach weiterfassen als Geld?
Also vielleicht würde ich ihn erstmal noch nicht weiterfassen als Geld, weil Geld ist so diese eine Tür. Ne? Also wenn Mitarbeiter ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten suchen, dann ist es sehr schwierig über, ich sag mal, emotionale Themen zu sprechen, wie ich wurde nicht gesehen, ich wurde nicht genannt, in der E-Mail kam ich gar nicht vor, dieses Training habe ich nicht bekommen, aber meine Kollegin, ich hatte irgendwie eine verpasste Chance oder mein Projekt hat nicht funktioniert, aber das lag ja eigentlich nicht an mir, das lag ja an den anderen drei Rahmenbedingungen, die wir vielleicht hatten. Und deswegen sind Mitarbeiter sehr häufig und sagen, ich verdiene zu wenig Geld oder irgendwas ist hier schief mit meinem Geld, weil sie dann glauben, ja, aber die andere Person neben mir wurde entwickelt, wurde befördert, hat einen anderen Titel bekommen, sonstiges. Das ist bestimmt auch einhergegangen mit einem anderen Gehalt. Und Mitarbeiter tun sich einfach leichter, in einem Gespräch über das Gehalt zu sprechen, auch wenn das ein unangenehmes Gespräch vielleicht ist. Aber es ist einfacher, eine rein faktenorientierte Gesprächsgrundlage zu haben wie Gehalt, als über Emotionen oder Gefühle oder Sonstiges zu sprechen, die vielleicht manchmal sehr schwammig sind, unterschiedlich interpretiert werden können. Dadurch ist das schon eine Eingangstür. Grundsätzlich finde ich das Thema insgesamt immer spannend, weil man, wenn man reinkommt als, ich sag mal, Experte oder jemand, der Vergütung kennt und damit umgehen kann, rein methodisch, dann ist es oft so, dass Personalabteilungen haben oftmals so ein Bauchgefühl oder kennen so viele Einzelsituationen, wo entweder Mitarbeiter nicht eingestellt werden konnten, weil sie zu wenig angeboten bekommen haben oder Mitarbeiter das Unternehmen verlassen haben, weil sie woanders mehr bekommen haben. Und diese einzelnen Aspekte werden oftmals nicht so gehört in der Geschäftsführung oder bei den Entscheidern. Wenn man dann aber so eine Komplettanalyse macht und das einmal visualisiert und zeigt, okay, das ist hier die Gerade, das sind die Ausreißer, wie gehen wir damit um? Da hat man auf einmal einen ganz anderen Zugang zu, ich sag mal, Entscheidungen. Birgt aber auch immer die Gefahr, dass wir dann glauben, wir passen ein Gehalt an und haben damit unsere Probleme gelöst. Ne? Also das ist so der Trugschluss und da ist es leider auch häufig immer noch in Organisationen so, die Gehaltsanpassung an sich oder dieses, ich mal reine zahlenmäßige Anpassen an Geldern führt noch nicht dazu, dass die Probleme auf einmal weg sind. Ne? Und es gab schon früher diesen Spruch, in meinen Kreisen der Vergütungsberatung damals, wenn du ein Problem so schnell wie möglich lösen willst, dann machst du es übers Gehalt. Ne? Aber das ist halt die Halbwertszeit von diesen, ich sag mal, von dieser Motivation oder von diesem positiven Ergebnis ist halt eine Woche oder ein Monat oder vielleicht im besten Fall 3 Monate. Und dann hat man wieder die gleiche Diskussion, die gleiche Unzufriedenheit, entweder wegen der Stelle der Aufgaben, Führungskraft, die einen nicht wertschätzt und so weiter. Das heißt, hier immer zu gucken, okay, Geld ist erstmal das erste Argument gewesen. Aber was liegt eigentlich dahinter? Was ist eigentlich das Thema hier? Und das erleben wir in unserer Arbeit sehr häufig, dass wir wegen Geld gerufen werden, uns eigentlich erstmal gar nicht mit Geld beschäftigen, sondern mit ganz vielen anderen Themen, wie zum Beispiel, wie Arbeit organisiert ist, wie die Kultur tickt, was sich gerade für große Änderungen ergeben haben und so weiter. Also bis wir tatsächlich zu einer Empfehlung kommen, wo es um Gehaltsbestandteile geht, haben wir sehr viele andere Themen vorher angesprochen und sind da nicht nur überflogen, sondern in intensiven Austausch gegangen.
Mein Eindruck ist ja, wenn wir in Organisationen kommen, dass das Thema Vergütung dennoch, obwohl du jetzt ja auch gesagt hast, oft wird versucht, ein Problem damit zu lösen, aber dennoch, wenn man dann auf das Vergütungssystem schaut, wird es ein bisschen stiefmütterlich bearbeitet, betrachtet, weiterentwickelt wird. Also dieses Thema Vergütung, Entlohnung, Gehalt in Organisation, vor allem auch im HR-Bereich, erlebe ich immer wieder so ein bisschen als stiefmütterlich. Wo siehst du da den Stellenwert für diesen Themenkomplex, für diesen Arbeitsbereich, für dieses HR-Instrument?
Also ich glaube, grundsätzlich ist erstmal so ein, ich will nicht sagen Angst, aber sehr, sehr großer Respekt vor dem Thema Zahlen und wer hat eigentlich die beste Kenntnis, wer eigentlich was verdienen sollte. Und da gibt es natürlich auch die Frage, welche Rolle nimmt eigentlich hier eine Führungskraft ein? Ne? Steht die hinter der Mannschaft und sagt, aber ich weiß ganz genau, was die im Markt verdienen und wir müssen alle die Gehälter anpassen? Oder sind die hilfesuchend? Ja, aber ich weiß gar nicht, was ich kann mit dem bisschen Budget, was ich habe. Das heißt, Personalabteilung hat natürlich hier viele interne Kunden und tun sich da vielleicht schwer, eine Vorlage zu liefern, sagen wir es mal so. Ansonsten, auch so die Flexibilität, ne, zu gewähren und zu sagen, wir wollen jetzt vielleicht nicht nur stark auf die Kosten achten und sagen, ihr kriegt jetzt maximal, weiß ich nicht, 1.000 Euro mehr oder 2%, sondern wir wollen natürlich auch rein aus einer strategischen Idee die wichtigen Mitarbeiter halten oder das interne Gefüge irgendwie im Gleichklang bringen. Ne? Also da gibt es so viele Aspekte, dass man sich schon sehr intensiv auseinandersetzen muss, nicht nur mit den Zahlen, sondern auch mit den ganzen Kunden intern. Was haben eigentlich die Bereiche für Entwicklungspotenziale? Was kann man Mitarbeitern insgesamt anbieten? Da tun sich oftmals Führungskräfte auch sehr schwer, das auch nachzuvollziehen. Ne?
Im Vorgespräch hatten wir auch darüber gesprochen, hattest du auch gesagt, dass gerade beim Thema Vergütung, Vergütungssystem, sich oft Kollegen, die damit arbeiten, aber auch Fragen haben, aber sich die gar nicht trauen, ja, die Fragen auch zu stellen oder auch immer auf dem Schirm haben. Wer durchblickt das Ganze? Ich fände es nochmal spannend, das nochmal aus deiner Perspektive zu hören, also was du da für Beobachtungen gemacht hast in den letzten 10, 15 Jahren.
Also Vergütung ist natürlich, kann relativ einfach sein. Wir haben Grundgehalt und dann ist gut. Ne? Also vielleicht nochmal so Weihnachtsgeld dazu und dann ist das ein zusätzlicher Monat, der da vergütet wird. Aber es kann ja auch sehr komplex werden. Es kann ja mit Bonussystemen gearbeitet werden. Es kann mit langfristigen Bonussystemen gearbeitet werden. Sowas wie Beteiligung in Form von Aktienoptionen und Sonstiges. Und ständig rechnet man. Ne? Man rechnet die ganze Zeit, macht die Summe am Ende Sinn. Und wenn man jetzt mal normale Comp-and-Ben-Fachleute einfach mal sieht, die sind natürlich in den großen Konzernen drin. Das heißt, die Hauptaufgaben sind irgendwo im Senior Management. Das heißt, vor allem die Gehälter zu begleiten und hier auch für Aufsichtsräte und sowas Stellungnahmen zu machen. Hier eigentlich zu erklären, was man eigentlich strategisch auch vorhat und wie sich das natürlich am Ende rechnet und berechnet und wie man das auch kommunizieren kann. Was ich meinte in dem Vorgespräch auch, die Idee, dass Personal Bias, also man hat so eine Idee, dass je höher man in der Hierarchie sitzt, ne, also irgendwie so ein Abteilungsleiter oder Bereichsleitung oder irgendwie sowas, die wissen dann schon sehr viel davon. Die verstehen schon die Mechanismen, die wissen, wie man den Bonus berechnet, die wissen auch ganz genau, was sie am Ende dabei rauskriegen, weil vielleicht 2, 3 Personen sie da direkt mal drauf angesprochen haben. Ich habe das aber sehr oft erlebt, dass gerade solche komplexen Konstrukte, Vergütungssysteme überhaupt nicht durchblickt wurden, selbst von denen, die es eigentlich am Ende unterschreiben, wie zum Beispiel Finanzdirektoren oder selbst Aufsichtsräte, die eigentlich von unterschiedlichen Sachen gesprochen haben. Vielleicht ist die Rechnung am Ende eine ähnliche, aber die Botschaften, die dann gesendet werden, Aktienoptionspläne zum Beispiel, sind so ein Klassiker. Der Mitarbeiter hört am Anfang, ich kriege X% der Firma, wenn ich hier einsteige. Und am Ende hat er eine Woche im Jahr Zeit, einen Bruchteil davon eventuell
veräußern, meinst du das?
Zu veräußern, genau. Ist vielleicht ein Insider, hat eigentlich erstmal jahrelang überhaupt gar keinen Zugriff dazu, weiß auch gar nicht, wie steuerlich er eigentlich vorab bezahlen muss, um das. Also es wird dann so komplex. Und wenn man sich das einmal komplett überlegt, auch wie das von der Mitarbeiterseite aus verstanden wird, dass man vielleicht wirklich einfache Fragen stellt. Wer kriegt wann was? Was dürfen wir sagen? Was müssen wir sagen? Wie sagen wir das? Nicht nur mit einer E-Mail oder einer Broschüre, sondern vielleicht tatsächlich auch, willst du das? Willst du einen Aktienoptionsplan? Hilft dir das in deinem Leben? Ja. Also das ist natürlich die Komplexität bei solchen größeren Sachen. Aber ich habe das auch natürlich mit anderen Sachen gesehen, wie Bonuspläne, die an irgendwelche Ziele gekoppelt sind. Diese Ziele sind niemals transparent. Man weiß gar nicht, ob man seine Ziele schafft, gerade mal so Umsatzziele, weil die so schwierig berechnet werden und am Ende noch feinjustiert werden und so weiter. Da fehlt die Transparenz über Geschäftsabläufe und so weiter. Also jeder, der sich sozusagen in einer Organisation befindet, die eher komplexere Systeme hat, einfache, dumme Fragen helfen manchmal herauszufinden, ob eigentlich jeder ein gleiches Verständnis hat.
Ja, wieder so ein bisschen der Klassiker, ne? Es gibt keine dummen Fragen, auch in dem Bereich dann letztendlich. Nee. Okay, jetzt haben wir ein bisschen schon über deine Erfahrungen gesprochen und jetzt ist ja viel im Wandel gerade. So Agilität ist jetzt zum riesen Buzzword geworden. Die Arbeitswelt verändert sich irgendwie. Ich glaube, das spüren auch viele Menschen. Und was würdest du vielleicht sagen, was ist deiner Meinung nach sowohl in der alten Arbeitswelt als auch in der neuen agileren Welt oder New Work Welt, wie auch immer man sie nennen will, wichtig in Bezug auf Vergütungssysteme? Also was bleibt da bestehen?
Kommt immer darauf an, wie die Organisation sich eher zur alten oder zur neuen Welt bekennt, ne? Also ich bin überhaupt nicht schwarz und weiß und ich habe auch irgendwie keinen Dogmatismus, wo ich sage, nur das funktioniert. Ich habe selber agile Coaching-Ausbildung gemacht und habe sehr selber in diesem Rahmen auch das andere Arbeiten kennengelernt, was ich vorher nicht kannte. Vorher war ich eigentlich unter Verschluss, also ich und meine Daten und mein Computer, immer mit sensiblen Daten zu arbeiten. Kollaboration war absolutes No-Go. Jemanden einbeziehen in die Überlegung zur Gestaltung von Vergütung für die gesamte Organisation, maximal mit einem Controller vielleicht, aber auch nicht wirklich. Also hier, ich habe das tatsächlich kennengelernt, weil ich diese Reise selber gegangen bin und dieses Thema Agilität verstanden habe, mich ausbilden habe lassen. Was ist alt? Also alt ist natürlich der Glaube an Best Practice. Ne? Es gibt irgendwie so eine Lösung und wenn wir diese Lösung hier implementieren, dann funktioniert das für uns. Oh, hört ihr jetzt meine Katze, ne? Ja. Jetzt muss es leider so sein. Also das Thema Best Practice. Und mit dem Thema Best Practice gibt es auch immer die Idee, es gibt einen Experten, der kennt das Best Practice und der hilft uns jetzt, dieses Best Practice hier einzubinden. Ne? Und da ist man dann sehr stark im Tunnelblick und blendet sehr viele andere Aspekte aus. Ich glaube, das ist sehr stark alte Welt. Und diese Übernahme von, also das System ist jetzt in dem Unternehmen, hat das funktioniert, dann muss das auch in unserem Unternehmen funktionieren, weil wir sind ja gleiche Branche und haben ungefähr gleiche Größenklasse. Das funktioniert nicht mehr. Und das ganze Thema auch Benchmarking. Also ich bin, jeder, der sich schon mal mit mir über das Thema Vergütung unterhalten hat, weiß, dass ich kein Freund von externen Benchmarks bin. Natürlich einmal, weil ich das viel zu oft kaufen musste, aber auch selber damals in der Vergütungsberatung angeboten habe. Das heißt, die Daten sind natürlich, die sehen immer so aus, wie sie aussehen wollen. Ne? Also die Frage ist, wie hilft uns das eigentlich? Mit wem vergleichen wir uns? Wir vergleichen uns mit Größenklassen oder Branchen. Wir vergleichen uns aber nicht mit, wie ist denn Arbeit bei uns organisiert? Wie viel Autonomie haben unsere Mitarbeiter? Welche Methoden verwenden wir grundsätzlich? Wie ist die Kultur? Ne? Was haben wir gerade für eine Veränderung hinter uns? Sind wir gerade mit einer anderen Organisation zusammengewürfelt worden und haben da ganz andere Themen? Also sowas haben wir nicht bei Benchmarks. Das wird ausgeblendet. Wenn es euch so stört mit der Katze, muss ich sie rausschmeißen. Ich sag's nur. Ich glaube, gerade kann keiner die rausschmeißen.
Also mir tut eher deine Katze leid im Hintergrund.
Genau. Die tut nur so. Die hat alles, was sie braucht. Genau. Ja. Weil es heute so stürmt, haben wir sie reingelassen. Aber aber vielleicht das Thema Agilität und neue Welt. Wenn man so Trends in der Vergütung Welt vielleicht verfolgt, dann geht es sehr schnell um das Thema Rollen, es geht sehr schnell um das Thema Kompetenzen. Das finde ich aber auch schon sehr eng gefasst. Das ist mir auch schon zu wenig. Agilität ist natürlich die Frage, was ist das genau? Ist das vielleicht nur ein Methodenkasten? Also von mir aus irgendwas Richtung Kanban, Scrum, sowas in der Art. Betrifft das nur einzelne Bereiche, wie oftmals nur die IT-Abteilung? Entwicklungsabteilung oder ist das schon für das gesamte Unternehmen ein Thema? Wenn man den Begriff weiterfasst, dann sieht man auch schnell, da gibt es so grundlegende Prinzipien, die damit zusammengehören. Zum Beispiel, wir arbeiten bereichsübergreifend zusammen. Kollaboration ist ein großes Stichwort. Das bedeutet aber auch, wir müssen Informationen ganz anders teilen. Wir müssen transparenter sein, wie wir arbeiten, was wir arbeiten. Man kann sich das gar nicht mehr erlauben, heute Kommunikation erst nur an diejenigen nur mit denjenigen zu teilen, die in einer gewissen Hierarchiestufe stecken. Ja, also so halt früher zum Beispiel wurde früher Führungskräfte noch bewertet. Jemand, der die Informationen bekommt und diese weiterverteilt, hat einen höheren Stellenwert in der Organisation und muss deswegen unter anderem auch eher vergütet werden. Heutzutage geht es eher darum, wir haben viel zu viele Informationen. Wer kann die eigentlich gut beurteilen? Ne? Und jetzt zu denken, man macht das alles über Kompetenzen, finde ich natürlich ein bisschen klein gegriffen. Ich verstehe diesen Wunsch danach und auch Bestrebung. Es mag für einige Unternehmen auch sinnvoll sein, aber Kompetenzen ändern sich die ganze Zeit. Was gestern noch eine Kernkompetenz war, Stichwort Daten, GDPR, Datensicherheit, vor einigen Jahren der Boom, alle Fachanwälte, die sich damit auskonnten, haben sehr gut Geld verdienen können, heutzutage implementiert, mittlerweile Standardprozesse in vielen Organisationen und sind daher, es ist heute nicht mehr die Kompetenz, die wir heute brauchen. Also es ändert sich so schnell und selbst Buchhaltung kann morgen total wichtig sein, wenn wir ein neues ERP-System einfügen und jemand genau verstehen muss, was wir da eigentlich alles als Prozess abbilden wollen.
Sarah, deine Katze, ich glaube, die braucht deine Aufmerksamkeit.
Eine Minute wieder da.
Ja, aber danke schon mal vorab. Ja, das ist... ich finde es immer wieder spannend, Sarah zuzuhören, weil sie so, also so aus unterschiedlichen Perspektiven, ne, man merkt direkt, wenn sie spricht, wie man aus diesem, ja, sie aus beiden Welten auch schöpft, ne, und eben auch mit ihrem Erfahrungsschatz immer wieder auch aufgreift. Ja, was haben wir schon alles beobachtet? Wohin geht die Reise, beziehungsweise was sind die Denkmuster und vielleicht auch Glaubenssätze? Und das finde ich immer wieder so bereichernd. Sarah, deine Blickwinkel zu hören und diese Verschiedenheit, diese unterschiedlichen, ja, auch Perspektiven, ja, auf das Thema Vergütung.
Ich muss ja eine Sache sagen, das ist gerade, weil du das ansprichst. Ich war natürlich früher ganz anders drauf, weil ich natürlich selber mit diesen Glaubenssätzen, es gibt hier eine Wahrheit und ich habe irgendwie die Lösung und ich komme hier an als Experte und so müsst ihr funktionieren und das müsst ihr kommunizieren und dann ist es gut, ne? In meiner Entwicklung, also in meiner persönlichen auch professionellen Entwicklung auch, euer Buch gelesen zu haben, da weiß ich noch, das Thema Einheitsgehalt, da habe ich gedacht, sag mal, spinnen die? Also, das, ne? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto eher macht es sogar manchmal für mich Sinn. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war Autorin von einem Buch, das 34 Agile Coaches es geschrieben habe. Ich habe ein Kapitel dafür gemacht. Dieses Buch kam komplett aus einer selbstorganisierten, ich sag mal, Idee. Wir wollen ein Buch schreiben, so ungefähr ist der Ablauf, willst du nicht mitschreiben? Keiner der Autoren hat Geld dafür bekommen und trotzdem haben alle ihre Zeit und Energie immer dann, wenn sie gerade Zeit hatten und auch was beitragen konnten, sowohl für das Schreiben als auch für die Vermarktung, für das Marketing, für Trainings und so weiter verwendet. Und das war eine so solche Aha-Momente, wo ich dachte, ja, man muss nicht unbedingt, man muss jetzt nicht bewerten, wer von diesen Coaches hat mehr Erfahrung gehabt und müsste deswegen oder ein größeres Netzwerk oder und musste deswegen vielleicht vergütet werden und andere vielleicht nicht. Also hier auch tatsächlich mal so eine eigene Erfahrung zu haben, wie sind denn unsere Kompetenzen gerade und wie ist denn eigentlich unser Endprodukt und die Leistung zu diesem Endprodukt. Ist ein internationales Projekt gewesen, also ich fand es sehr spannend und es waren auf jeden Fall Momente, wo ich gemerkt habe, ja, heute tickt das alles ein bisschen anders. Ne? Es gibt andere Motivatoren als Geld und das habe ich auf jeden Fall in dieser Gruppe sehr stark erlebt.
Und dennoch habe ich manchmal den Eindruck, glauben immer noch einige Menschen in Organisationen, dass sich, ja, dass über Geld motiviert, gesteuert, incentiviert werden kann. Und irgendwie tut es das ja auch. Was ist da so dein Blick? Also zu irgendwas folgt ja auch diese Anreizsetzung. Im besten Fall, was ist es im besten Fall vielleicht und was ist es vielleicht im ungünstigsten Fall?
Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall uns bewusst sein, dass wir natürlich in einer privilegierten Situation, oft aus einer privilegierten Situation heraus sprechen, wenn wir sagen, ja, Geld motiviert vielleicht nicht, weil wir es ja haben. Also jemand, der Paketzusteller ist und irgendwie einen schlechten Stundenlohn hat und so weiter und der sich auch beruflich und finanziell kaum entwickeln kann über Jahre, der wird es anders sehen. Grundsätzlich, ja, klar, in den ersten Jahren ist Geld immer wichtig. Deswegen verändert sich das Gehalt von Einsteigern, Junioren auch rapide. Und irgendwann gibt es ein Plateau. Und wenn man Glück hat, stagniert es nicht oder fällt es nicht auch später noch ab, sondern stagniert. In wenigen Fällen wächst es bis am Ende der Erwerbsbiografie an. Ich glaube, die Idee ist weniger, dass zusätzlich Geld motiviert. Ich glaube, dahinter steckt sehr viel Botschaft, wie Geld bedeutet auch, meine Leistung wurde gewertschätzt oder ich werde gesehen oder sonstiges. Das könnte man vielleicht auch teilweise anders gestalten als über eine monetäre Leistung. Ich glaube, man muss es eher umdrehen. Wenn das Geld nicht stimmt, ist es sehr demotivierend. Ne? Beziehungsweise, wenn man die einzige Person ist, die dann keine Gehaltserhöhung bekommen hat, sehr demotivierend. Also eher sozusagen das Negativbild von Motivation und Geld hier zeigen und nicht das Positivbild, mehr Geld, mehr Motivation oder mehr Engagement. Also das kann sogar im schlimmsten Fall zu viel Geld, kann natürlich dann auch wieder komplett andere negative Auswirkungen haben, wie ich kann niemals dieses Unternehmen wechseln, ich werde nie wieder so viel Geld verdienen. Was mache ich jetzt? Ich bin nicht zufrieden hier, ich kann mich nicht entwickeln, mit meinem Team komme ich nicht klar, aber ich habe ja so viel Geld. Also hier natürlich eher zu gucken, hat man nicht andere Instrumente in der Organisation und will man vielleicht nicht mal auf die Mitarbeiter eingehen und auf deren Bedarfe? Und natürlich, wenn man fragt, wollt ihr mehr Geld oder wollt ihr irgendwie einen Schulterklopfer, dann natürlich sind wir so sozialisiert, dass wir nach mehr Geld fragen, weil es auch komisch ist. Deswegen ist es so wichtig, dass man eher darüber spricht, dass man es nicht mehr so tabuisiert, dass man auch aufzeigt, du, wir sitzen ja alle irgendwie in einer ähnlichen Situation. Keiner will dem anderen was Schlechtes, ne? Und je offener man mit Themen umgeht, ich sage ja nicht, dass man Gehaltslisten unbedingt preisgeben muss, aber je offener man mit Themen umgeht und den Menschen sagt, ihr habt ja alle auch so ein gewisses Common Sense, desto eher kriegt man auch Verständnis und auch, ich sag mal, Wahrheiten von den Mitarbeitern zurückgespielt, was ihnen eigentlich wirklich wichtig ist, ne?
Ja, das denke ich auch. Also die, ja, die, dadurch, dass es so ein Tabu ist, wird Geld dann halt auch schnell also noch höher bewertet, als es eigentlich ist, natürlich. Ne? Also gerade in Gesprächen ist es dann natürlich nochmal ein anderer Stellenwert direkt, wenn über Geld gesprochen wird. Und genau, was du auch schon ansprichst, man kann halt auch durch Geld in einem kleinen goldenen Käfig landen, wenn einem dadurch die Handlungsoptionen sozusagen schon fast genommen werden und man gar keine andere Wahl hat, als zu bleiben, obwohl man vielleicht auch sehr, sehr unglücklich ist im Job oder auf der Stelle oder in der Rolle. Und jetzt hast du teilweise schon aus der alten, in Anführungsstrichen, Welt berichtet und auch über die neue viel geredet. Ich weiß jetzt, dass du auch klassische Instrumente nutzt, wie jetzt Grading zum Beispiel in deinem Vorgehen und das aber vielleicht nicht immer auf die klassische Art, sage ich jetzt mal so. Vielleicht könntest du da noch einen kurzen Einblick geben, so vielleicht ganz grob, was ist Grading überhaupt und wie gehst du da vielleicht anders vor als auf dem klassischen Wege?
Ja, so von den Instrumenten her, na, ich denke immer so, ja, also ein Auto, das kann man alleine benutzen oder man kann Carsharing machen oder man kann irgendwie, was weiß ich, ne, man kann es ja auch mit einem anderen Nutzen versehen als das, was es vielleicht mal ursprünglich hatte. Grading als Funktionsbewertung, Stellenbewertung gibt ja eigentlich so einen Einblick, was haben wir eigentlich hier tatsächlich für Aufgaben, wie verteilt sich das und welche Aufgaben sind jetzt besonders wichtig für die Organisation und dann hier mal so eine gewisse Abstufung herzustellen. Die Idee ist natürlich, dass man das nicht alleine macht, wie gesagt, als Expertin und sagt, ja, ich weiß aber, dass euer Controller oder der, was weiß ich, Senior Engineer oder was, wie auch immer die jetzt dann heißen mögen, das sind die mit den Kernkompetenzen, die in den Kernprozessen sitzen, sondern dass man tatsächlich mal mit der Organisation das gemeinsam macht. Und Grading mache ich schon seit eh und je. Und früher war das eine reine One-Man, One-Woman-Show. Das heißt, man hat aus dem Nichts ohne tatsächliche Kenntnisse über die Arbeit in den Teams einfach Funktionen bewertet nach, ich sag mal, niedrig, mittel, hoch, ne? Und dann diese mit gewissen Gehaltsvorstellungen versehen. Wie wir das oftmals verwenden, ist tatsächlich sehr viel Klärung herzustellen. Klärung für die Organisation, nicht nur, was sind wichtige, kritische und wichtige Stellen in eurer Organisation, wie sind die besetzt? Wie einfach ist der Zugang im Markt zu solchen Profilen? Wie ist die Personalplanung auch? Was gibt es aktuell für eine Zusammensetzung des Teams? Braucht ihr jetzt eher juniore Stellen oder eher noch mehr erfahrene Stellen, die jetzt hier eine Lücke haben? Also es geht sehr stark in Organisationsgestaltung und Planung. Und ein anderes Tool wie Benchmark. Ich habe eingangs gesagt, ich halte nicht so sehr was von Marktvergleichen, aber einen internen Vergleich finde ich immer noch wichtig, zu sagen, okay, jetzt habt ihr hier Teams zusammengestellt, die irgendwie von den Stellenwerten vergleichbar sind, haben aber komplett unterschiedliche Gehälter. In dem Moment, wo der eine mit dem anderen bei abends einem Bierchen oder ähnliches darüber redet, ist die Motivation im Keller. Warum haben wir auf einmal so komplett unterschiedliche Gehälter für Mitarbeiter, die den gleichen Beitrag leisten? Jetzt kann man sagen, ja, mehr Erfahrung und oh, früher so viele Zertifikate gesammelt. Aber will ich eigentlich für die Zukunft der Organisation sorgen und gucken, dass wir, ich sag mal, unsere zukünftigen Herausforderungen angehen können? Oder belohne ich jemanden, der vor 3 Jahren mein Team geleitet hat? Immer noch. Ne? Also hier tatsächlich zu gucken, wie ist das interne Gefüge. Und das kann man mit den klassischen Instrumenten genauso, dafür braucht man jetzt nicht einen neuen Methodenkasten. Es geht eher darum, wie binde ich die Organisation ein und welche Schlüsse ziehe ich aus den Erkenntnissen. Auch diese Schlüsse zu teilen, nicht zu sagen, ich bin Experte, ich weiß ganz genau, was das jetzt hier bedeutet. Ne? Aha, die müssen alle im Gehalt angehoben werden, die kriegen schon mal gar keinen Bonus mehr und so weiter, sondern ja, fragen wir doch mal die Organisation, wie geht ihr denn jetzt damit um? Ah, großes Stichwort, kollektive Intelligenz. Ne? Also viel mehr Einbindung, weil letztlich muss die Organisation irgendein neues Thema auch akzeptieren. Ja, und das ist nicht nur die Frage, wie gut wir es kommuniziert haben, sondern wie stark wir die Organisation eingebunden haben. Bei der Gestaltung von einem neuen System oder Programm oder ähnliches.
Magst du vielleicht noch aus einem Projekt, deiner Projekte berichten, wie diese Einbindung dann konkret aussieht, diese kollektive Intelligenz anzuzapfen ist?
Ja, also grundsätzlich Einbindung ist jetzt für mich, früher wäre Einbindung gewesen, ich spreche das mit der Finanzabteilung ab, beziehungsweise suche mir noch vielleicht einen HR-Business-Partner oder eine Führungskraft aus dem Bereich und sage, ist das so in Ordnung für dich? Okay, heute ist eher so, ich habe eine ganz grobe Vorstellung. Natürlich kann ich anleiten bei Diskussionen und Erfahrung teilen als noch Experte, aber sehr stark zu sagen, okay, wie würdet ihr dann als ich sag mal, freiwilliges Team zusammengesetzt aus irgendwelchen Mitarbeitern aus der Organisation, können Führungskräfte sein, können Azubis sein, können Mitarbeitende sein, die sich für das Thema interessieren und hier auch einfach mitsprechen wollen, Erfahrung teilen wollen, Ideen austauschen wollen. Einfach mal fragen, was sind für euch wichtige Kriterien? Wie würdet ihr eigentlich so gewisse Karrierestufen, Laufbahnstufen unterscheiden? Müssen die auch anders vergütet werden oder reicht hier vielleicht eine andere Form? Ne? Also hier auch in den Dialog zu gehen. Interessant ist ja, dass wenn man diesen Austausch mit der Organisation wagt, und ich sage extra wagen, weil das natürlich auch eine neue Form ist der Zusammenarbeit. Ne? Wegzugehen von ich bin Experte, sondern ich bin eher Coach. Ne? Also ich begleite in dem Punkt. Da muss man natürlich auch erstmal gewisse Vorurteile abbauen gegenüber dem Thema. Man muss das Thema enttabuisieren. Man muss wegkommen von, oh, ihr wollt nur Kosten sparen, hin zu, wir wollen gestalten mit euch gemeinsam. Und natürlich gibt es auch ein paar erste Konflikte und das ist so wichtig. Also das ist natürlich wichtig in jedem Team und auch wenn man beim Vergütungsbereich mit einem Vergütungssystem, mit einem Team arbeitet, auch hier entstehen erste Konflikte, Unglauben, ne? Wird das überhaupt berücksichtigt, zählt meine Meinung überhaupt, will die Geschäftsführung das eigentlich wissen, sondern hier sagen, nee, dann macht mal, ich leite das hier nur noch weiter, es wird nicht mehr mit einem Rotstift übersehen, es wird auch nicht belächelt, ja, auch ganz wichtig. Wer bin ich, der sagen kann, wie die Organisation am besten tickt. Ne? Und deswegen, das ist so ein Beispiel jetzt mal, wie man die Organisation mit einbinden kann. Ich halte nichts von Surveys. Ne? Ich halte nichts davon, dass man sich versteckt hinter anonymen Fragen und so. Wir können alle in den Austausch gehen. Das führt manchmal zu Reibung, aber danach führt es auch sehr viel zu Vertrauen in das System und große Akzeptanz.
Und du hast jetzt gerade schon auch so ein bisschen von Vorurteilen gegenüber Geld gesprochen und ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf deine internationalen Erfahrungen eingehen. Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast in Amerika gelebt und gearbeitet, wohnst jetzt in Schweden, hast auch sowohl mit internationalen Kunden zusammengearbeitet, als auch halt selber deine Erfahrungen im internationalen Kontext gemacht. Ist es da in anderen Ländern eventuell leichter, über diese Themen zu sprechen oder gibt es da weniger Vorurteile als in Deutschland oder wie nimmst du da die Perspektiven wahr?
Ja, vielleicht noch kurz als Hintergrund. Ich war ja, ich habe ja nicht nur das Thema Vergütung gemacht, ich war ja auch Personalleiterin für ein Unternehmen, wo wir über 20, 25 Länderorganisationen hatten und habe da natürlich auch klassische Personalprozesse begleitet. Das heißt, das ganze Thema, wie kommen die Daten zu uns, welche klassischen jährlichen Prozesse haben wir, Gehaltsentwicklung, Beförderung, wie verändern wir Verträge und so, wie gehen wir mit Krankenständen um, müssen wir eigentlich, ich sage mal, in Tschechien bezahlen, wenn jemand einen Tag ausfällt, was ist mit Elterngeld und so weiter, ne? Also das war, ach, das war so eine Phase, da hatte ich, ich sage das immer, da hatte ich jede Stunde eine Steuerprüfung oder sowas, wo ich wirklich tatsächlich sehr stark ins Eingemachte ging, was lokale, länderspezifische arbeitsrechtliche Situationen angeht, sozialversicherungsrechtliche Situationen. Und wenn ich jetzt das einfach mal so ein bisschen Revue passieren lasse und mir dann anschaue, was ich da mit den Mitarbeitern in den Ländern besprochen habe, und jetzt konzentrieren wir uns vielleicht nur auf Europa, weil also sowas wie Asien, Amerika auch, die ticken dann vielleicht nochmal ein bisschen anders. Aber letztlich geht es immer auch so um gewisse Lücken zu füllen, ne? Also der Staat gibt ein gewisses Versorgungssystem vor, das hat irgendwelche Lücken. Also ist man in, ich sag mal, in England eher besorgt, dass die medizinische Versorgung steht. Also wird irgendwie ständig um Krankenversicherung als zusätzlicher Benefit gestritten. Sowas wie Niederlande, die dann nicht so viele nicht so viel Mutterschutz Anrechte haben, das nicht so gut vergütet wird und so weiter und so weiter. Also Mitarbeiter sind immer sehr stark bemüht, dass die Arbeitgeber diese Lücken auch irgendwie füllen, ne? Und ist egal, ob es Pension ist oder also Altersversorgung oder vielleicht auch einfach das Thema, in meinem Land wird aber die Bahnfahrt zur Arbeit subventioniert. Ich muss jetzt unbedingt von euch sowas bekommen. Ne? Oder das Geld, das ist mir eigentlich egal. Typisch Schweden, lebe ich ja seit einigen Jahren. Die Steuern sind so hoch, so ein Bonus nützt mir gar nichts. Ich hätte lieber mehr Freiheit, mehr Freizeit, mehr Absicherung in den und den Feldern. Ne? Also hier geht es immer sehr stark darum, was brauche ich eigentlich gerade, wo habe ich den Mangel, ne? Und was wird subventioniert, beziehungsweise was kriege ich vielleicht extra. Von daher unterscheiden sich, ich sage jetzt mal nur im Europäischen, wo Sozialversicherungssysteme ähnlich sind, auch wenn unterschiedlich gut, unterscheiden sich die Menschen eigentlich weniger. Vielleicht gibt es noch kulturelle Unterschiede, wie streng man das einfordert. Ne? Jeder, der irgendwie so ein bisschen Frankreich kennt, weiß ja, die gehen sofort auf die Barrikaden für alles. Ja. Und Spanien eher nicht. Ne? Also die gehen dann eher immer zum Führungskraft und die müssen das da. Also hier, aber hier ist das Thema, Geld ist auch in vielen Ländern tabu. Man versucht eher durch Schlupflöcher, man versucht eher durch Aushandlungsprozesse über das, was mir noch fehlt, was mir vielleicht zustehen könnte, was ich auch in anderen Organisationen gesehen habe, was diesen Mitarbeitern angeboten wird. Und auch da, wenige sprechen über Geld, sondern über vermeintlich allgemein anerkannte Themen wie zum Beispiel Dienstwagen oder sowas.
Mit all den Erfahrungen, Sarah, die du gemacht hast in Deutschland, aber eben auch darüber hinaus, wie hat sich denn, und das ist so auch so Richtung Abschluss unseres Gesprächs, wie hat sich denn eigentlich dein eigenes Verhältnis zum Thema Gehalt, Gehälter, deine eigene Entlohnung verändert? Vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, kannst du das zusammenfassen? Was geht dir da spontan durch den Kopf?
Ja, es hat sich gar nicht so viel verändert, weil ich persönlich, ich hatte vor ein paar Monaten, vielleicht auch schon vor einem Jahr, ein kurzes Hin und Her Messages mit jemandem aus der Schweiz. Der hatte Fachpersonal in, ich sag mal, so einer Uni oder irgendeinem öffentlichen, und die zahlen nicht besonders gut. Und dann ging es darum, ja, aber in der freien Wirtschaft würden die so viel mehr verdienen und so weiter. Und da fiel mir das ein, dass man ja vermeintlich immer schaut, was kann ich noch kriegen? Ne? Also was kann ich hier noch mehr rausholen? Und natürlich, ich habe, glaube ich, schon in meinen ersten Jahren so eine 500.000 Gehälter durchgescannt in meinen Analysen. Also wirklich ohne Witz, wir haben alles transferiert in ein neues System. Und ich habe damals als Junior noch Qualitätscheck gemacht. Irgendwann hatte ich so ein Gefühl, Pi mal Daumen, sag mir, wo du wohnst und wie lange du schon arbeitest. Und ich sage schon ungefähr, was du verdienst. Hat sich mittlerweile auch geändert. Aber da habe ich sehr stark ein Verständnis bekommen. Es geht nicht darum, was man verdient, sondern vor allem auch, was man ausgibt. Ne? Also ich bin da eher so ein bisschen in Richtung Jeder, der über seine Verhältnisse lebt, hat am Ende ein Problem, egal ob er, ich sag mal, 50.000 Euro verdient im Jahr oder 1 Million. Ne? Also netto ist sozusagen, am Ende kommt bei den beiden gleich viel raus, was Zufriedenheit im Leben vielleicht angeht oder der Druck. Von daher bin ich immer schon eher vom Typ her, mein Einkommen oder mein verfügbares Vermögen oder wie auch immer, ist erstmal egal, wenn die Balance sozusagen stimmt. Aber auch mittlerweile nicht nur Balance zu, was habe ich für Kosten, sondern was zahle ich eigentlich? Muss ich am Wochenende arbeiten? Mache ich Arbeit für, wir sagen das ja manchmal, für die Mülltonne, oder mache ich tatsächlich Arbeit, die jemandem wirklich hilft? Ne? Und hier dann den Luxus zu genießen und sagen, ja, wir können jetzt auch irgendwie, ich sag mal, einen Benchmark machen für außen, aber der wird nicht helfen. Also lasse ich lieber von solchen Themen ab, auch wenn sie natürlich dann bezahlt werden würden. Ne? Aber das ist so heute mein Verhältnis. Ich möchte aber sagen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, wenn Menschen Interesse haben daran, Geld zu verdienen, weil sie in bestimmten Lebenslagen sind. Und ich denke vor allem in Deutschland auch eher an Menschen, die, ich sag mal, schon lange im Berufsleben sind, die vielleicht Angst haben vor dem Thema Rente, die das, ich kenne einige Fälle, die auch aus den Unternehmen, die ich begleitet habe, wo gut verdienende, aber ältere Mitarbeiter den Großteil des Einkommens in private Altersvorsorge gesteckt haben, also 70% oder sowas. Ne? Da hat man dann auf einmal eine ganz andere Motivation. Da ist dann vielleicht das Thema 500 Euro mehr oder weniger nicht so, wie wenn man das einem Junior gibt. Ne? Aber trotzdem, also ich finde, jeder hat da so sein eigenes Verhältnis, aber für mich geht es immer um die Balance.
Okay, schön. So zum Ende, zum Abschluss, würde ich dich mit unseren fünf Halbsätzen gerne noch begegnen jetzt, die du einmal für mich beenden darfst.
Ich bin ganz gespannt. Und, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
Genau, das erste oder der erste Satz ist, ich würde meinem jüngeren Ich den Tipp mitgeben, dass
alle kochen nur mit Wasser.
Okay. Der zweite Satz ist, ich möchte vergütet werden für.
Oh, wenn es so wirklich so ein Wunsch dir was ist, ne? Ich wollte zuerst sagen, gute Laune, aber.
Ja? Doch gut.
Aber das war wirklich nur Spaß. Ich möchte vergütet werden für den Mehrwert, den ich stifte. Mhm.
Ich habe einen besonderen Bonus verdient für
Mutter sein. Lebensrente. Ich habe, weiß ich nicht, ja. Das fordere ich später auf jeden Fall ein.
Nach einem harten Arbeitstag belohne ich mich mit.
Oh ja, Nadine wird das wissen. Ich wohne ja sehr nah am Strand und natürlich auch immer noch arbeite ich von zu Hause die meiste Zeit. Und wenn ich dann den ganzen Tag in Meetings war, dann belohne ich mich mit kurz mal zum Strand gehen.
Verständlich, ja. Und die letzte ist, die wertvollste nicht monetäre Vergütung für mich ist?
Eine ehemalige Chefin von mir hat mir mal gesagt, du hast so viel gearbeitet, so viele Überstunden gemacht. Hier hast du einen Restaurantgutschein, dann kannst du mit deinem Ehemann mal essen gehen. Weil da hat der Babysitter gefehlt. Aber so die Idee, dass man Qualitätszeit bekommt.
Mhm. Schön. Super. Gut, dann sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für das super spannende Gespräch. Nadine hat es eben schon zwischendurch gesagt, als du deine Katze rausgeworfen hast. Es ist wirklich beeindruckend. Man hört dir deine Erfahrung einfach an und deine vielfältigen Perspektiven. Da kann man einfach stundenlang zuhören, glaube ich.
Vielen Dank.
Oder ich zumindest.
Danke.
Ja. Wir haben auch überzogen.
Ja? Genau. Also, definitiv. Wir haben überzogen.
Ich habe es euch gesagt. Lass mich bloß nicht zu viel quatschen.
Ja, es ist wunderbar. Es hat Spaß gemacht.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. In den Shownotes findest du die Links zu unseren LinkedIn-Profilen. Vielleicht können wir dich ja beim nächsten Live-Event begrüßen. Wenn du dabei sein möchtest, schau gerne auf unserer LinkedIn-Seite vorbei. Bis bald!